Ganz herzlichen Dank für diese Lobpreiszeit. Und Simone, der Funke ist wirklich übergesprungen, also auf mich ganz bestimmt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wir haben jetzt auch für unsere deutschen Schülerinnen und Schüler den letzten Sonntag vor den Sommerferien. Ja, viele Bundesländer sind ja bereits unterwegs oder haben auf jeden Fall Ferien. Auch die Black Forest Academy ist ja schon lang ausgeflogen. Aber jetzt in dieser Woche endlich, endlich Sommerferien. Und die Schüler haben sehr lange genug vor sich herschieben müssen, haben umso länger Vorfreude gehabt auf das, was jetzt in den nächsten 6,5 Wochen dann auf sie warten wird. Wer Gelegenheit hat, in den Sommerferien wegzufahren, der hat sich vielleicht im Vorfeld schon mal etwas im Blick auf sein Urlaubsziel Erkundigungen eingeholt. Sich vielleicht im Internet beschäftigt, wie sieht's dort vor Ort denn eigentlich aus, wo wir hinfahren wollen? Welche Sehenswürdigkeiten gibt's da? Welche Restaurants werden uns empfohlen? Gibt es Bademöglichkeiten? Wie sind die beschaffen? Wie ist die Wasserqualität? Kann man Sandburgen bauen? Welche Möglichkeiten gibt es für die Kinder sonst noch, sich zu beschäftigen? Was tut man an Regentagen? Welche kulturellen Möglichkeiten gibt es? Gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit, Gottesdienste zu besuchen oder was auch immer? Lauter solche Fragen beschäftigen einen natürlich, wenn man jetzt mal so für ein paar Tage verreisen möchte. Denn schließlich sollen ja diese Erholungstage, Urlaubstage ja so erholsam und bestmöglich verlaufen, wie es nur irgendwie gehen kann. Es sind ja sehr kostbare Zeiten für jeden, der berufstätig ist und für die Schüler allemal, ja. So ähnlich muss es vermutlich auch den Leuten in Israel gegangen sein, als sie jetzt so knapp 2 Jahre in der Wüste unterwegs waren. Sie waren nun so kurz vor dem Ziel ihrer Reise. Sie waren ja befreit aus der Sklaverei in Ägypten und unterwegs nun fast 2 Jahre lang in Richtung von dieser alten, neuen Heimat. Und die Spannung wächst natürlich mit jedem weiteren Tag. Und die Fragen entstehen, was erwartet uns denn dort? In diesem neuen Land, hinter dem Jordan. Ist das Land bereits besiedelt? Und wenn ja, was für Leute sind es? Sind die uns freundlich eingestellt? Geben die uns ihre Städte freiwillig wieder raus? Wird es Krieg geben? Wie sind die militärisch aufgestellt? Strategisch? Stärker als wir? Wie ist das Land sonst so? Die Bodenbeschaffenheit? Fruchtbare Gegend oder eher nicht so. Können wir Sandburgen bauen im Mittelmeer? Solche ähnlichen Fragen halt. Gut nachvollziehbar. Und so wächst die Spannung unter den Leuten in Israel. Und da kommt die Idee auf, es gab damals noch kein Internet. Ja, wir könnten ja schon mal ein paar Spione reinschicken, die an unserer Stelle sich mal das Land so ein bisschen anschauen, sich einen Eindruck verschaffen und uns dann anschließend berichten, ob wir uns auf das Land freuen können oder ob wir eher Angst haben müssen davor. Und so haben sie dann diesen Vorschlag Mose unterbreitet. Und der beschreibt es nun mit diesen Sätzen, was damals passiert ist in dieser schicksalshaften Zeit für diese Bevölkerung von Israel. Ich möchte es Ihnen gerne vorlesen. 5. Mose, Kapitel 1, 19 bis 39. Die komplette Version ist hier vorne an der Leinwand zu sehen. Sie haben auf den Infoblättern nur die Kurzversion, die wesentlichen Aussagen komprimiert. Denn da war der Platz einfach zu sehr begrenzt. Oder die Schriftgröße wäre so klein geworden, dass Sie sie nicht mehr lesen könnten. Aber hier vorne in der ausführlichen Variante, wie ich es vorlesen möchte. Mose hat es dann mit diesen Worten protokolliert. Als wir in Kadesh Barnea ankamen, sagte ich zu euch, nun seid ihr bis zum Bergland der Amoriter gekommen, das der Herr, unser Gott, uns gibt. Schaut euch um. Der Herr, euer Gott, hat es euch ausgeliefert. Geht und nehmt es in Besitz, wie es der Herr, der Gott eurer Vorfahren, gesagt hat. Habt keine Angst und seid nicht mutlos. Doch ihr gabt mir alle zur Antwort, lass uns zuerst Männer losschicken, die das Land für uns erkunden sollen. Sie sollen herausfinden, wie wir am besten ins Land kommen können und wie die Städte sind, zu denen wir kommen werden. Der Vorschlag gefiel mir. Deshalb wählte ich 12 Männer, einen aus jedem Stamm. Diese stiegen hinauf in die Berge und stießen bis ins Eschkoltal vor. Dabei erkundeten sie das Land. Bei ihrer Rückkehr brachten sie uns einige von den Früchten mit, die dort wachsen.
Und sie berichteten uns, das Land, das der Herr, unser Gott, uns geben will, ist ein gutes Land. Aber ihr habt euch gegen das Gebot des Herrn, eures Gottes, aufgelehnt und euch geweigert, in das Land hineinzuziehen. Ihr habt in euren Zelten gemurrt und gejammert. Weil der Herr uns hasst, hat er uns aus Ägypten hierher geführt, damit wir von den Amoritern vernichtet werden. Wohin sollen wir nur gehen? Unsere Landsleute haben uns mit ihrem Bericht allen Mut genommen. Sie haben erzählt, wir haben ein größeres und mächtigeres Volk, als wir es sind gesehen, und riesige Städte, deren Mauern bis in den Himmel reichen, und sogar Riesen, die Anakiter. Ich erwiderte, erschreckt nicht und habt keine Angst vor ihnen. Der Herr, euer Gott, geht doch vor euch her. Er wird für euch kämpfen, wie er es schon in Ägypten vor euren Augen getan hat. Ihr habt erlebt, wie der Herr, euer Gott, euch den ganzen langen Weg durch die Wüste bis hierher getragen hat, wie ein Vater sein Kind trägt. Und trotzdem vertraut ihr dem Herrn, eurem Gott, in dieser Sache nicht. Er geht doch vor euch her und wählt die geeigneten Lagerplätze aus, in der Nacht in der Feuersäule, um euch den Weg zu zeigen, den ihr gehen sollt, und am Tag in der Wolkensäule. Als der Herr eure Klagen hörte, wurde er zornig und schwor, nicht einer dieser Männer, dieser bösen Generation, wird das gute Land sehen, das ich euren Vorfahren mit einem Eid versprochen habe. Nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, wird das Land sehen, denn er ist dem Herrn treu geblieben. Ihm und seinen Nachkommen will ich das Land geben, das er schon betreten hat. Auch auf mich war der Herr euretwegen zornig. Er sprach zu mir, auch du wirst nicht in das Land hineinkommen. Josua, der Sohn Nuns, der dir dient, soll in das Land kommen. Ermutige ihn, denn er soll das Land unter den Israeliten verteilen. Ich will das Land euren Kindern geben. Ihr habt behauptet, dass sie gefangen genommen würden, doch sie werden das Land erobern. Euer Nachwuchs, der heute noch nicht Gut und Böse auseinanderhalten kann, soll in das Land kommen. Soweit der Auszug des Protokolls von Mose. Was für ein Drama spielt sich hier in Kadesh Barnea ab. Jetzt sind sie kurz vor ihrem Ziel in diesem versprochenen Land, im Ziel ihrer zweijährigen Reise angekommen. Und dann dieses Debakel. Kein einziger der erwachsenen Wanderer darf das Land betreten, außer Josua und Kaleb. Stattdessen müssen sie jetzt noch weitere 38 Jahre in der Wüste bleiben, bis auch die letzten über 20-Jährigen darin gestorben sind. Wir schauen uns das in zwei Predigten mal näher an. Heute die erste, nächsten Sonntag dann die Fortsetzung dessen, was damals passiert ist. Zuerst mal die Fakten. Nachdem Mose von Gott die Zustimmung zu dieser Idee mit den Spionen erhalten hat, wählte er selber nun 12 Männer für diesen Auftrag aus. Es sollen Leute sein, aus jedem einzelnen Stamm des Volkes Israel sollen sie kommen, Männer mit Führungsqualitäten. Also Leute, die vorangehen können, Leute, die Einfluss nehmen können. Sie bringen also alle 12 dieselben Voraussetzungen mit. Sie bekommen von Mose auch dieselben Anweisungen mitgeteilt. Auf einem vorgezeichneten Weg sollen sie jetzt 40 Tage lang durch das Land ziehen, gemeinsam, um zu untersuchen, welche Leute in dem Land leben. Wie stark sind die? Wie befestigt sind die Städte, in denen sie leben? Sie sollen die Fruchtbarkeit der Böden auskundschaften. Außerdem sollen sie Kostproben der Früchte des Landes mitbringen, dass man sich schon ein bisschen was vorstellen kann darunter, was erwartet uns dort. In den nächsten Tagen bekommen alle 12 Spione dieselben Eindrücke zu Gesicht. Die waren miteinander unterwegs, haben dasselbe gesehen. Sie sehen dieselben Menschen, dieselben Städte, in denen diese Menschen leben. Sie pflücken dieselben Früchte. Und sie kommen zurück und berichten alle von denselben Erfahrungen. Es gibt in diesem Land positive Seiten. Es ist ein Land, stellen Sie fest, in dem wirklich sprichwörtlich Milch und Honig fließen. Beste Voraussetzungen für ein richtig gutes Leben. Fruchtbare Gebiete für Ackerbau und Viehzucht. Als Kostproben demonstrieren sie Granatäpfel und Feigen und als Krönung eine riesige Traube, die wegen ihres Gewichts von zwei Männern auf einer Stange getragen werden musste. Die Fakten und die Rahmenbedingungen fallen für alle 12 Kundschafter gleich aus. Und dennoch unterscheiden sie sich in der Bewertung dieser Fakten und dieser Eindrücke grundlegend. Das ist bis heute zu beobachten. Auch in unserer Zeit, durch alle Generationen hindurch, da leben Menschen in derselben Stadt. Oh, die Stadt ist nicht perfekt. Da gibt es schöne Flecken und weniger schöne. Da gibt es positive Seiten und Seiten, an denen sich noch was tun muss, dass die Stadt wirklich sich noch weiterentwickelt. Und die einen sind glücklich, zufrieden und dankbar für das, was sie hier sehen und erleben können in ihrer Stadt. Und die anderen dagegen schimpfen wie die Rohrspatzen. Da leben Menschen in demselben Land. Oh, das Land ist nicht perfekt. Die vorherrschende Mentalität in diesem Land hat sympathische und unsympathische Seiten. Die Regierung dieses Landes hat Vorzüge, aber sie hat auch Nachteile. Das Steuersystem ist ausgereift, aber an manchen Punkten auch ungerecht. Und die einen freuen sich, dass sie hier leben können, in diesem Land, dass sie hier eine Heimat finden können, während die anderen nur noch am Meckern und Klagen sind. Im selben Land? Da gehören Menschen zur selben Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht perfekt. In manchen Punkten läuft es gut, in anderen weniger. Manches trifft meinen Geschmack, anderes nicht. Manche Personen liegen mir, andere weniger. Und während die einen sich an der Gemeinschaft und den Gruppen und den Gottesdiensten freuen, weil sie darin Gott begegnen können, ist den anderen einfach nichts recht zu machen. Stete Jammerei. Sie sind nur noch auf das Negative fokussiert. Die Fakten sind jedes Mal dieselben. Und doch fällt die Bewertung völlig unterschiedlich aus. Was geschieht dabei? Wie kann das passieren? Wenn wir einfach nur die Fakten nehmen, dann können wir unter die Fakten einen Strich ziehen und Bilanz ziehen. Wir können alle positiven Aspekte zusammenzählen. Wie gefällt es uns da? Und wir können alle negativen Aspekte zusammenzählen und bilanzieren. Was spricht dagegen? Wenn wir das nun gegeneinander ausrechnen, überwiegen entweder die positiven Aspekte oder die negativen Aspekte. Eins von beiden. Oder es gibt Unentschieden. Ja, das kann auch natürlich passieren. Nun, wenn das zu schlicht ist, einfach nur die Fakten aufzuzählen, der kann die Fakten auch noch gewichten. Er kann die mit einer Zahl versehen, wie schwer das Argument für ihn zählt. Machen wir das mal ein Beispiel durch. Das ist ganz, ganz simpel und doch nachvollziehbar. Schauen wir uns mal die Lebensqualität von Kandern an, unserer Stadt. Ja. Was spricht hier für die Stadt Kandern, um dort zu wohnen? Was würdet ihr euren Freunden sagen, die mit dem Gedanken sich tragen, es könnte hier vielleicht für euch eine Zukunft sein? Also wenn man mich fragen würde, ich würde wahrscheinlich zuerst sagen, die Landschaft ist wunderschön. Na, wie sieht es bei euch aus? Schwarzwald, Landschaft. Was spricht noch für Kandern? Oh, Dreiländereck. Also ist ein Dreier jetzt natürlich, ja. Dreiländereck. Jawohl. Ja, also könnte noch vieles, Machen wir mal drei Punkte drunter. Was würde gegen Kandern sprechen? Also ich persönlich, ich bin genervt durch die steten Baustellen. Also heute feiern wir natürlich das Ende der Baustellenzeit, Hochwassermaßnahmen abgeschlossen, Riesenparty unten im Städtle. Aber Baustellen, also seit ich hier bin in Kandern, letzten 10 Jahre, gab es irgendwo immer eine Baustelle. Also, ja, nein, wirklich, ja. Also ich kenne Kandern nie ohne Baustelle. Also das, ich persönlich. Noch was dagegen? Oh, jetzt kommt viel. Die
Fehlplanung der Hauptstraße mit den Engstellen.
Oh, Hauptstraße. Okay, und auch da gibt es noch andere Möglichkeiten, 3 Punkte drunter. So, jetzt können wir das Ganze gewichten. Also, wie viel das wert ist. Mir persönlich ist die Landschaft hier sehr viel wert. Ich gebe der Landschaft hier 10 Punkte. Also das ist ein Plus erstmal und gibt für mich 10 Punkte. Die Baustellen sind nervig, aber sie sind ja fertig. Und selbst bei den Baustellen, ich konnte noch jedes Mal überall hinkommen. Also so schlimm, 5 Punkte, okay. Ist ein negativer Punkt, aber 5 Punkte mehr wiegt er nicht. Die Hauptstraße, Ria, war da, glaube ich, ein Argument. Wie schwer wiegt es für dich?
2 Minuspunkte,
jawohl. Und das Dreiländereck, Klaus, das war dein Punkt. Wie schwer wiegt es für dich? Ja, also auf einer Skala von 1 bis 10, 12. 7 Punkte, ja. 7 Punkte. So, jetzt können wir zusammenzählen. Wir kommen auf 17 schwarze und wir kommen auf 7, Moment, da muss ich rot nehmen, auf 7 rote Punkte. Also die Vorteile von Kandern, wie hätte es auch anders sein können, überwiegen natürlich bei weitem. Ja, also ganz bestimmt. Wer hätte damals hier auch daran zweifeln können? Und ich persönlich sage, also ich lebe unwahrscheinlich gern hier in Kandern und ich möchte jeden Tag genießen, den ich noch hier bin. Also ganz bestimmt, das ist eine tolle Zeit. So haben es die Spione damals in ihrer Reise in dieses neue Land genauso gemacht. Die haben einfach mal die Fakten genommen und schön aufgelistet. Essen und Landschaft und Böden, super. Volle Punktzahl, das ist absolut genial. Aber die Einwohner und die Stadtmauern und die Waffengewalt, das ist negativ. Dann haben sie die Bilanz gezogen und haben festgestellt, 10 von denen unterm Strich bleibt's negativ. Da kommt was Rotes raus. Das Minus überwiegt. Denn was nützen mir die größten Trauben, wenn ich einen Speer im Rücken habe? Wenn ich dafür umgebracht werde? Was nützen mir die schönsten Häuser der Städte, wenn ich gar niemals reinkommen kann, weil die Stadtmauern unbezwingbar sind? Was hilft mir das alles? Also in ihrer Bewertung wurden die negativen Punkte stärker gewichtet als die positiven. Und deswegen kommt bei 10 Leuten von denen ein negatives Ergebnis raus. Rein auf die Fakten bezogen haben erstmal alle 12 Spione dieselbe Rechnung, dieselben Beobachtungen, dieselben Parameter. Und dennoch 2 von ihnen, nämlich Kaleb und Josua, kommen am Ende auf ein anderes Ergebnis, eine andere Bewertung. Was machen die anders? Sie rechnen nicht nur mit dem, was sie gesehen und erlebt haben, sondern sie rechnen konsequent mit Gottes Einfluss. Sie rechnen mit Gott in ihrer Aufstellung. Der Gott, der sie aus Ägypten herausgeholt hat, der sie in der Wüste bislang begleitet und versorgt hat, der ihnen am Berg Horeb in Arabien so eindrucksvoll und mächtig begegnet ist. Sie rechnen mit dem Gott, der sich schon so oft bewährt hat, allein in den letzten beiden Jahren. Ein einmalig guter Gott. Sie rechnen in ihrer Aufstellung mit diesem Faktor X. Und so multiplizieren sie jetzt ihre Bewertung, die schwarze Zahl, noch mit X. Und dabei ist X nun keinesfalls, wie in der Mathematik oder Naturwissenschaft überhaupt, eine Unbekannte. Sie kennen diesen Faktor X nämlich bereits. Es ist der Gott, der sich schon bewährt hat, der schon lange vorgelegt hat mit den Beweisen seiner Güte und seiner Macht. Sie wissen um seine Stärke und die unbegrenzten Möglichkeiten, die er hat. Sie haben seine Kraft und seine Wunder mehrfach bereits in der Wüste erleben können. Es sind mindestens 4 entscheidende Argumente Gottes, die die beiden Spione Josua und Kaleb in die Waagschale werfen, was so zu einem anderen Ergebnis für sie führt. Wenn Sie so wollen, X1 bis X4. Das erste X, Faktor X, rechnen mit Gott. Wobei ich sagen muss, jedes einzelne von diesen 4 Argumenten ist bereits für sich ausschlaggebend. Und 4 kommen insgesamt. Der erste Faktor, Gottes Auftrag. Gott selber hat gesagt, sie sollen dieses Land einnehmen. Er hat es für sie bereitgestellt. Wörtlich sagte er, ich zitiere Vers 21, schaut euch um, der Herr, euer Gott, hat es euch ausgeliefert. Geht und nehmt es in Besitz, wie es der Herr, der Gott eurer Vorfahren gesagt hat. Habt keine Angst und seid nicht mutlos. Der Auftrag ist eindeutig. Und wenn alles dagegen sprechen würde, die Tabelle voller roter Zahlen wäre und nur das einzige Argument ist, Gott sagt, geh, übertrifft das alles? Der Auftrag ist eindeutig. Schon Abraham, Isaak und Jakob wohnten in diesem Land. Und nun sollen es deren Nachkommen wieder einnehmen. Wenn wir jetzt angesichts dieser offensichtlichen Fakten nicht gehen, versäumen wir Gottes Auftrag. Wir versäumen Gottes Bestimmung. Wir werden ungehorsam ihm gegenüber. Das zweite X, X2, Gottes Verheißung. Gott sagte, ich will euch dieses Land geben. Punkt. Deutlicher geht es ja nicht. Es sei denn, Gott würde sie belügen. Nicht zu gehen, würde sagen, Gott hat mich angelogen. Aber wenn Gott sagt, ich will euch dieses Land geben, und wenn alles auf der Liste rot wäre, er weiß trotzdem, wie er das hinkriegen wird. Wir können uns auf ihn verlassen. Er weiß, wie wir in diese alte, neue Heimat kommen können. Und wir gehen voran, auch wenn wir nicht wissen, wie. Wir gehen, weil seine Verheißung steht felsenfest und Gott lügt uns nicht an. X3, Gottes Einfluss. Mose erinnert sie daran, was sie bisher schon über Monate hinweg erleben konnten, jeden Tag aufs Neue. Ich zitiere Vers 33. Er geht doch vor euch her. Wer kann sich uns in den Weg stellen, wenn Gott auf unserer Seite ist? Selbst die Armee des Pharao von Ägypten musste scheitern, die bewaffnet waren mit Streitwagen bis zu den Zähnen, schwerst bewaffnet. Sie hatten keine Chance, sind alle ertrunken. Nur weil Gott dabei war und sich in Gestalt dieser Feuersäule und Wolkensäule in den Weg gestellt hat. Das ist Gottes Einfluss. Keinen Moment weicht Gott von der Seite dieses Volkes. Er ist ihr Garant auch für die nächste Wegstrecke, wenn es in das versprochene Land gehen soll. Gott macht den Unterschied. Auch zu einer Bevölkerung, die ihnen feindlich gegenübersteht, womit sie rechnen müssen. Gottes Einfluss. Und wenn alles rot wäre und das einzige Argument wäre, Gott geht mit, gibt es den Ausschlag. Es reicht. Aber es kommt noch ein viertes. Gottes Einstellung. Mose ruft diese Einstellung Gottes, nämlich seine Liebe dem Volk gegenüber, wieder ins Gedächtnis. Er sagt, ich zitiere Vers 31, ihr habt erlebt, wie der Herr, euer Gott, euch den ganzen langen Weg durch die Wüste bis hierher getragen hat, wie ein Vater sein Kind trägt. Gott hat sie als liebender Vater bisher durchgetragen, auch durch manche schwierigen Etappen. Niemals, nicht nur eine Sekunde lang, hat er sie im Stich gelassen oder sich von ihnen entfernt. Diese Einstellung Gottes steht felsenfest. Kurze Zeit später erklärt es ihnen Mose mal mit diesen Worten, 5. Mose 7 nachzulesen. Er sagt den Leuten zu Israel, der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt. Und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Was für ein unbeschreibliches Glück, Gott zum Vater haben zu können. Gott selber ist der Faktor X für unser Leben. Es gibt nichts Besseres. Nur, es muss auch gelebt werden. Dieser Faktor X muss in meine Berechnung einfließen, sonst hilft mir das alles nichts. Es nutzt nichts, Gottes Auftrag zu kennen und im Kopf zu haben. Es nutzt nichts, seine Verheißungen gehört zu haben, seinen unbegrenzten Einfluss schon erlebt haben zu können in der Geschichte. Es nutzt nichts, zu wissen und erfahren zu haben, wie Gott mir gegenübersteht, wenn ich nicht meinen Alltag, meine Entscheidungen, mein Verhalten auf diesem Faktor X aufbaue. Wenn ich nicht grundsätzlich an den Weichenstellungen meines Lebens für jeden einzelnen Tag diesen Faktor X tatsächlich in mein Leben hineinrechne. Es reicht nicht, das alles im Kopf zu haben. Es muss sich hier in der Tabelle niederschlagen. Wenn ich mit Gottes Faktor X in meinem Leben nicht rechne im Alltag, dann bin ich einer von den 10. Dann bin ich einer von denen, die zurückweichen, die jammern und andere noch damit anstecken, eine negative Atmosphäre verbreite. Wohlgemerkt, es sind nur 10 Leute, die diese Bedenken, Vorbehalte, Zweifel und Ängste hineintragen. 10 Leute, die Gott aus der Rechnung ausklammern. Aber diese 10 schaffen es, das ganze Volk, vielleicht 2,5 Millionen Menschen mit ihrer Rechnung zu infizieren und sie schließlich ihres Ziels im versprochenen Land zu berauben. Nur 10 Leute auf 2,5 Millionen. Es steckt wohl in der Natur der Menschen, dass sie für negatives Gerede, für Gerüchte viel empfänglicher sind als für positive Argumente, die anderen beiden ja auch reingetragen haben. Wir müssen dazu nicht mal die Bild-Zeitung lesen, sondern wir können dieses Spiel in jeder Stadt, in jedem Land dieser Erde und in jeder beliebigen Gemeinde beobachten. Hast du schon gehört? Da läuft was schief. Da stimmt was nicht. Die haben einen Fehler gemacht. Da gefällt mir was nicht. Da gibt es Missstimmungen. Die kümmern sich nicht. Die Regierung tut nichts. Die Leitung tut nichts. Eine kleine Gruppe solcher Leute reicht aus, um das Klima komplett zu vergiften. 10 auf 2,5 Millionen. Diese Gerüchte breiten sich aus und legen sich dann wie eine schwere Decke auf ein Land, auf eine Stadt, über eine Gemeinde. Negative Atmosphäre. Und das setzt sich fort. Es ist nicht mehr einzudämmen. Es frustriert, es entmutigt, es lähmt, es zerstört Vertrauen mit dem Ergebnis, dass die Gemeinde zum Beispiel oder die Stadt, egal, an Gottes Einstellung letztlich zweifelt, seine Verheißungen vergisst und schließlich ihrem Auftrag nicht mehr nachkommt. Nur 10 auf 2,5 Millionen Menschen. Und alle bleiben zurück. Israel war nach dieser Rechnung der 10 Spione völlig mutlos. Die wollten nicht mehr, die konnten nicht mehr. Die Feinde werden in ihrer Fantasie auf einmal übergroß. Wir sind wie die Heuschrecken, sagen sie. Die Städte, die Stadtmauern wachsen bis zum Himmel, haben sie beschrieben. Der Auftrag erscheint ihnen unmöglich. Sie haben keine Hoffnung. Sie denken sogar, dass Gott sie hasst. Dass er ihr Feind sein muss. Und dann verweigern sie Gott letztlich den Gehorsam und rennen in ihr Verderben. Keiner von den Erwachsenen hat das versprochene Land jemals betreten. Außer den beiden, die mit Gott als Faktor X gerechnet haben. Nur 2 kamen rein von den Erwachsenen der damaligen Zeit. Oh, vielleicht möchtest du als Antwort auf diese Geschichte hier zu Hause mal drüber nachdenken. Wie kommt dieser Faktor X in meinem Leben vor, in meinen Entscheidungen? X1, welcher Auftrag gilt dir? Was ist es, das Gott von dir will? Für wen will er dich gebrauchen? Dass diese Person in deinem Umfeld, ein Kollege oder Schulkamerad, dass diese Person Jesus findet. Für wen sollst du ab jetzt beten? Wem sollst du helfen? Wen sollst du ermutigen? Wer wartet auf eine Entschuldigung von dir? Wen sollst du aufbauen? Wo sollst du mitarbeiten? Wo ist dein Platz in der Gemeinde? Was ist dein Beitrag? Was ist Gottes Auftrag an dich? Frage Gott, dass er dir darüber Klarheit gibt. Frage nach X2, den Verheißungen. Studiere in den nächsten Tagen in der Bibel und such ganz gezielt danach, welche Verheißungen gibt Gott dir für dein Leben, um dich für deinen Auftrag fit zu machen und zu ermutigen. Welche Verheißungen gibt er dir auf den Weg, um diese Schritte auch zu gehen? Was hält Gott dir bereit? Was verspricht er dir? Lies es, nimm es auf und saug es auf als Ermutigung Gottes für dich. Zu X3, sein Einfluss. Vielleicht findest du in diesem Zusammenhang in der nächsten Woche auch Erfahrungen. Du denkst an manche Begebenheiten, wie Gott bisher schon seinen guten Einfluss in deinem Leben gezeigt hat. Wie er dir bisher schon begegnet ist, in deinem Leben gewirkt hat. Wie er dich gebrauchen konnte, auch in manchen schwierigen Situationen. Wie er dir geholfen hat, wenn du am Boden gelegen bist. Wie hat er seinen Einfluss dir gegenüber geltend gemacht? Danke ihm dafür. Das ist dein X3. X4, freu dich an Gottes Einstellung dir gegenüber. Aber wenn es hieß, dass er Israel, das ganze Volk, wie ein Vater getragen hat, gilt das genauso dir in deinem Leben. Wenn du ihm dein Leben anvertraut hast, ist er dein Vater im Himmel, der dich trägt durch dein Leben hindurch. Freu dich darüber, dass Gott dich als dein Vater über alles in dieser Welt liebt, dass er dich trägt und führt und begleitet und niemals fallen lassen wird. Es ist seine Einstellung dir gegenüber. Wie wirst du entscheiden? Wie wirst du diesen Faktor X in dein Leben hineinholen? Zu Konsequenzen kommen. Unsere Braystation bietet sich super dafür an, diese Entschlüsse festzumachen und gleich mit jemandem dafür zu beten. Oder zu sagen, bitte bete dafür, ich möchte den Faktor X3 in meinem Leben ganz konkret anwenden und ich gehe diese Schritte. Bete dafür, dass Gott diesen Weg ebnet, dass Gott das segnet. Komm nachher nach vorne, Mitarbeiter beten für dich. Das ist der Faktor X in deinem Leben. Eins noch zum Schluss. Im griechischen Alphabet heißt der Buchstabe X Chi. Chi wie Christus. Christus. Und oh. Christus. Und für die Christen schon im griechischen Kontext und im Altertum haben sie den Buchstaben Chi, also das X, genommen, um damit Jesus auszudrücken. Jesus Christus ist dieser Faktor X in deinem Leben. Auf ihn kannst du dich verlassen, 100%. Und wenn alles andere in der Tabelle rot wäre, der Christus bleibt dir, der Christus bleibt dir. Es ist Jesus, der in deinem Leben Realität ist. Das größte Plus in deinem Leben. Und er sollte auch den entscheidenden Ausschlag geben für das, was du tust, für das, wie du dich entscheidest. Aber eine Bitte, um alles in der Welt werde keiner von den 10, die ohne Gott rechnen. Und lass dich von denen auch nicht anstecken, egal wo du sie triffst. Lasst uns beten. Jesus Christus, du bist unser Gottesgeschenk. Du bist mehr als Wolken und Feuersäule. Du bist Gott in Person und wohnst in unserem Leben, wenn wir es dir geöffnet haben, dich eingeladen haben, in uns Platz zu nehmen, dir Raum zu schaffen. Jesus, werde du nun auch ganz konkret bei den ganzen Entscheidungen, die wir treffen sollen, bei dem, was unser Leben ausmacht, der entscheidende Faktor X. Dass du mehr Gewicht bekommst, wie all die roten Punkte auf unserer Tabelle. Dass du stärker bist und bedeutender als all das, was in unserem Leben auch negativ als Negatives vorkommt und kein einziges Leben ist nur positiv und auch keine einzige Gemeinde ist nur positiv und keine einzige Stadt und kein einziges Land sind perfekt. Aber lehre uns ganz konsequent mit dir unser Umfeld zu betrachten, dir alles zuzutrauen und so dankbar und hoffnungsvoll zuversichtlich in die Zukunft zu gehen, auch wenn wir sie nicht kennen. Lass uns ermutigt sein, diesen Auftrag anzugehen, auch wenn er uns eine Überforderung zu sein scheint. Und lass uns Gutes verbreiten an dem Platz, an dem du uns gestellt hast. Amen.